Für die Familie war das natürlich ein totaler Schock. Der Mann und die Eltern, die hatten zwar jetzt endlich Gewissheit, was mit Angelika passiert ist, aber sie wussten jetzt eben auch endgültig, sie ist tot und da draußen läuft ein Mörder frei rum. Und wenn wir Pech haben, dann wird der Typ nie gefunden.
Ohne Bewährung. True Crime von hier.
Hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, einem Podcast von Audio West und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager.
Und ich bin Alicia Theisen. Und in unserem Podcast, da sprechen wir über wahre Verbrechen hier aus der Umgebung und die Gerichtsprozesse dahinter. Und deswegen ist auch heute wieder bei uns unser Gerichtsreporter Martin von Braunschweig. Hi Martin.
Hallo.
Bei der Polizei Dortmund, da gibt es neuerdings eine Sonderkommission, die sich ausschließlich mit Cold Cases befassen soll. Das heißt, mit ungeklärten Mordfällen, die zum Teil Jahre, aber manchmal auch schon Jahrzehnte zurückliegen und bei denen man hofft, jetzt noch irgendeine neue Spur auf den Täter zu finden.
Und es gibt auch schon einen ersten Erfolg. Diese Sonderkommission hatte gerade angefangen mit ihrer Arbeit und schon konnte sie die erste Festnahme vermelden. Ziemlich genau 33 Jahre nach dem Mord an einer Frau in Dortmund im Jahr 1991 sitzt jetzt der mutmaßliche Täter in Haft. Also wenn es da zum Prozess kommt irgendwann und der dann abgeschlossen ist, dann werden wir über diesen Fall ganz sicher auch hierbei ohne Bewährung sprechen.
Ja, finde ich auch spannend, weil ich hatte tatsächlich, das ist echt noch nicht lange her, vielleicht ein paar Wochen, da haben wir im Radio auch über diesen Fall berichtet, über Heike Kötting war das, die in Dortmund-Scharnhorst, das ist, das weiß ich noch so genau, weil das wirklich, ja, keine Ahnung, ein paar Kilometer nur entfernt ist von da, wo ich aufgewachsen bin in Dortmund, und da wurde sie ermordet. Und diesen Fall, den haben wir halt im Radio erzählt. Ich habe da auch den Online-Artikel zugemacht, habe mir da auch das Bild von ihr halt angesehen, wo es halt hieß, hey, wir sind für Hinweise dankbar. Also diesen klassischen Aufruf nochmal. Und auf diesem Bild ist halt, ja, Heike Kötting drauf, eine junge Frau, so eine Frisur, wie das so mega modern war in den 90s, also eine Kurzhaarfrisur, ein richtig süßes Lächeln. Und ich weiß noch, wie ich das so alles berichtet habe und geschrieben habe und mir dachte, ja, nach mehr als 30 Jahren, okay, rufen wir mal zu auf, aber ja, so, war da irgendwie nicht so optimistisch. Und dann kam wirklich eine Woche später die Nachricht, ja, die Polizei Dortmund hat einen mutmaßlichen Täter festgenommen. Und das finde ich wirklich Wahnsinn. Also das fand ich so verrückt. Ich weiß noch genau, dass ich diese Push-Meldung aufgeklickt habe und mir dachte, ne.
Ich bin echt schon gespannt, wie viele Fälle wir am Ende hier besprechen, die diese Kommission dann aufgelöst hat. Warum erzählen wir euch das alles? Auch der Fall, den wir heute haben, das ist ein Cold Case. Das Verbrechen, über das wir heute sprechen, das hat sich im gleichen Jahr zufälligerweise ereignet, 1991, auch wenn die Fälle nichts miteinander zu tun haben. Die Polizei, die hatte eine ganze Menge Spuren in dem Fall, aber eben lange Zeit niemandem, zu dem diese Spuren gepasst haben. Das hat sich dann erst 2006 geändert, also 15 Jahre später.
Ja, und so lange, also 15 Jahre, mussten die Angehörigen des Opfers in der Ungewissheit leben, dass vielleicht nie jemand für diese Tat verurteilt wird und sie eigentlich ja auch nie wissen, was ist passiert.
Wir sprechen also heute über Angelika aus Lünen. Da stehen wir auch schon vor der ersten großen Frage in diesem Fall, in der damaligen Berichterstattung. Also nach dem Fund der Leiche und dann eben 15 Jahre später auch, als der Prozess vor dem Dortmunder Schwurgericht verhandelt wurde, da wurde immer auch der volle Nachname von Angelika berichtet.
Ja, wir denken aber, das sollten wir jetzt, also noch mehr als 15 Jahre später, nicht mehr machen. Die Familie will vielleicht ihren Frieden mit der Sache machen und deswegen haben wir uns entschieden, den Nachnamen nicht zu nennen.
Springen wir also zurück ins Jahr 1991. Ihr beiden, das weiß ich, wart da noch gar nicht auf der Welt. Ich habe in diesem Jahr Abitur gemacht. Wir haben uns jetzt vor einigen Wochen erst wieder getroffen, also die damalige Jahrgangsstufe, meine Mitschülerinnen und Mitschüler. Und wenn ich mir die so nochmal jetzt so vor Augen führe, dann kann ich sagen, 1991 ist wirklich verdammt lange her. Das hat man deutlich gesehen. Ja. Auch an mir natürlich.
Ach Martin, keinen Tag älter als 20. Zurück zum Fall. Angelika aus Lünen, die war damals 36 Jahre alt. Sie war verheiratet und hat im Kaufhaus Hertie in Lünen gearbeitet. Das gibt's heute nicht mehr, aber wenn man in Lünen sagt, das Hertie-Kaufhaus, dann wissen immer noch alle, welcher Ort gemeint ist. Sie hat da nicht als Verkäuferin gearbeitet, sondern, das wird nochmal wichtig, sondern im Büro, also ohne Kundenkontakt. Ihr Mann, der war bei der Post. Beide, die hatten sich zusammen eine Eigentumswohnung gekauft. Und ja, alle haben gesagt, ey, die waren richtig glücklich miteinander. Total zufrieden mit ihrem Leben, fleißig, ordentlich, absolut unauffällig. Die haben ja ihren Traum gelebt.
Ja, dann kam aber der 22. Februar 1991. Das war ein Freitag, kalt und regnerisch. Und Angelika, die hat sich jetzt nicht besonders gut gefühlt, hat sich wahrscheinlich eine Erkältung eingefangen. Aber sie wollte jetzt nicht krank feiern und zu Hause bleiben. Und dann hat sie beim Frühstück noch zu ihrem Mann gesagt, ah, ich habe heute schon um 14 Uhr Feierabend, danach ist Wochenende und dann ruhen wir uns halt beide nochmal so richtig aus.
Nach dem Frühstück, da fährt sie dann so gegen 7:15 zur Arbeit. Sie stellt ihr Auto in dem Hertie-Parkhaus in Lünen ab und geht dann durch den Personaleingang rein. Sie hat an diesem Tag Kontakt mit vielen Kolleginnen und Kollegen und alle sagen später, ja, die Angelika, die war wirklich angeschlagen, der ging es überhaupt nicht gut, aber sie wollte den Arbeitstag eben unbedingt durchziehen und sich dann am Wochenende auskurieren.
Ja, dazu kommt es aber nicht mehr, weil Angelika an dem Tag spurlos verschwindet. Sie beendet ihre Schicht um 14:45, wie geplant. Dann geht sie noch in eine Bäckerei und kauft dort Brot und 2 Stücke Apfelkuchen für sich und ihren Mann. Doch dann ist sie einfach weg und mit ihr auch ihr Auto.
Das Auto, das wird erst spät am Abend gefunden, auf einem ganz anderen Parkplatz in Lünen. In der Zwischenzeit haben Angelikas Mann und ihre Eltern natürlich schon überall nach ihr gesucht. Der Mann, der war um 15 Uhr zu Hause. Er hatte übrigens auch 2 Stücke Kuchen gekauft und auf Angelika gewartet. Und als sie nicht kam, da hat er sich sofort große Sorgen gemacht. Denn dass sie einfach so nicht kommt, das hat wohl überhaupt nicht zu ihr gepasst.
Ja, jetzt war das mit dem Sorgenmachen und mit dem Suchen damals, 1991, natürlich nicht so leicht wie heute, denn es gab ja noch kein Handy, das man anrufen könnte und fragen könnte, wo bist du? Oder Handys, die man vielleicht sogar orten könnte. Und deshalb war der Mann auch total hin und her gerissen, denn einerseits wollte er raus und wollte nach Angelika suchen, andererseits wollte er aber auch zu Hause bleiben, denn falls das Telefon, das Festnetztelefon klingelt, musste er natürlich in der Lage sein, abzuheben.
Ja, die Familie hat natürlich auch die Polizei angerufen. Da hat man wie üblich so die Krankenhäuser in der Umgebung abtelefoniert. Aber Angelika blieb verschwunden.
Ja, Angelika bleibt verschwunden, auch nachdem ihr Vater das Auto entdeckt hat. Es gibt eigentlich keine Spuren. Obwohl, an dem Auto, da sind ein paar Sachen komisch. Die passen nicht so richtig zu Angelika.
Das Auto war von außen total dreckig. Das sah aus, als wäre da jemand mit ziemlich hohem Tempo durch Matsche gefahren. An den Reifen waren sogar ganze Erd- und Grasklumpen zu sehen und natürlich auch von der Polizei zu sichern. Und auch im Inneren war das Auto überhaupt nicht so, wie es üblich war bei Angelika, die sehr ordentlich war und sehr pedantisch wohl darauf geachtet hat, dass das immer schön sauber und wie geleckt aussieht. Im Innenraum lag noch eine Tüte natürlich mit dem Brot und dem Kuchen, aber der Fahrersitz war ganz bis nach hinten geschoben, fast bis zur letzten Raste. Und so hätte Angelika niemals fahren können, sagen alle, weil sie ja sehr klein und sehr zierlich war. Die brauchte sogar immer ein Kissen, um überhaupt über die Motorhaube gucken zu können. Und dieses rote Kissen, das lag jetzt im Fußraum auf der Beifahrerseite. Und neben diesem Kissen lag eine Glasflasche, in der mal Kakao gewesen war. Und noch zu guter Letzt im Aschenbecher und im Fußraum dieses Autos fanden sich insgesamt 7 Zigarettenkippen Marke Marlboro.
Ja, und Angelikas Mann hat sofort gesagt, ey, hier stimmt was nicht. Da muss einer das Auto geklaut haben. Und vor allem ist ihm aufgefallen, dass der Tageskilometerzähler mehr als 300 Kilometer angezeigt hat. Er sagt aber, wir stellen den nach jedem Tanken auf Null zurück. Und wir haben erst vor 4 Tagen getankt. Also der Wagen muss heute gut 200 Kilometer gefahren sein.
Für die Polizei sind das natürlich alles total wichtige Anhaltspunkte. Und dazu kommen noch die ganzen weiteren Spuren im Auto. Man sichert Fasern von den Sitzen und man versucht Fingerabdrücke zu finden, die möglicherweise eben nicht von Angelika oder ihrem Mann kommen.
Die Spurensicherung pudert also wirklich den gesamten Innenraum des Autos ab. Die meisten Stellen wirkten wohl aber merkwürdig sauber, also als hätte da jemand mit einem Lappen drüber gewischt. Aber an einer Stelle, da haben die Beamten dann doch was gefunden. An der Metallschnalle vom Gurt auf der Fahrerseite, da gab es einen Fingerabdruck. Der war aber leider mit den damaligen Methoden nicht wirklich gut so zu untersuchen.
Und so gab es dann auch leider keinen Treffer in der Straftäterkartei der Polizei.
Und so blieb es dann. Wirklich lange Zeit. Die Polizei hat natürlich die üblichen Ermittlungen gestartet. Sie hat Angelikas Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen vernommen. Und auch der Ehemann musste sich ein paar, wie er sagte, unangenehme Fragen stellen lassen. Denn man wollte anfangs auch eine Beziehungstat nicht wirklich ausschließen. Der Mann hatte aber ein Alibi, sodass sich das schnell erledigt hat. Zur Wahrheit, zur eigentlich traurigen Wahrheit gehört aber auch, dass Angelikas Mutter wirklich viele Jahre eigentlich bis zuletzt geglaubt hat, dass ihr Schwiegersohn nicht vielleicht doch was mit dem Verschwinden zu tun haben könnte.
Das finde ich jetzt irgendwie mit dem Wissen, was wir heute haben, so traurig, dass klar du dir die Frage stellst, wer hat mein Kind umgebracht, und dann ist nun mal oft der Partner der Täter. Aber wenn ich mir vorstelle, der hat noch 2 Stücke Kuchen gekauft und sie auch und die waren so glücklich, also das ist jetzt so mein wahrscheinlich verklärtes Bild, das ich habe, dann finde ich das ganz grausam, dass sie das gedacht hat. Aber also ich mache ihr auch keinen Vorwurf.
Man kann sich ja als Eltern vorstellen, dass man irgendwie versucht, wirklich irgendwie Sinn in diese Tat zu bringen, ne? Die Polizei, die ist damals dann auch an die Öffentlichkeit gegangen, in der Hoffnung, dass man irgendwelche Zeugen findet, die Angelika in den Stunden zwischen Schichtende und dem Auffinden des Autos gesehen haben. Es haben sich auch einige Personen gemeldet, aber so richtige Treffer, eine wirklich gute Spur, die war einfach nicht dabei.
Ja, und so wurde der Vermisstenfall zum ersten Mal so eine Art kleiner Cold Case, weil ein Jahr lang wirklich überhaupt nichts passiert ist. Angelika war einfach weg.
Das änderte sich Anfang 1992. Da wurde eine Gartenbaufirma, kriegte den Auftrag in Fröndenberg, also gut 30 Kilometer von Lünen entfernt, in einem Waldstück die Bäume und die Büsche zu beschneiden. Und einer der Arbeiter, wie es damals hieß, ein Mann aus Russland, der so gut wie kein Wort Deutsch sprach, der hat sich dann in der Mittagspause ziemlich tief in diesen Wald hinein verkrochen. Ja, ich sag mal, wahrscheinlich, weil er mal musste.
Was auch immer er da gemacht hat, er hat dann plötzlich Kleidungsstücke gesehen und Knochen. Er hat mit dem Fuß dagegen getreten, weil er dachte, das wäre vielleicht ein totes Tier oder so. Dabei ist dann aber schon der Schädel weggerollt. Und dann hat er schnell die Handtasche aufgehoben, die da auch noch rumlag, und ist sofort zurück zu seinem Vorarbeiter gerannt.
Und diese Tote im Wald, das war tatsächlich Angelika. Das hat man eindeutig an der Kleidung und auch an den Papieren in ihrer Handtasche festgestellt. Und ja, letzte Gewissheit brachte dann ein Abdruck des Kiefers, den die Beamten mit der Krankenakte bei ihrem Zahnarzt verglichen haben.
Nach einem Jahr im Wald war die Leiche natürlich schon fast vollständig verwest. Die Todesursache konnten die Ärzte aber trotzdem ziemlich leicht feststellen, denn der Schädel war an 3 Stellen gebrochen. Eigentlich nicht nur gebrochen, sondern regelrecht zertrümmert, muss man sagen. Der Täter muss mit wirklich unfassbarer Wucht auf den Kopf eingeschlagen haben. Und dabei müssen sich dann Hirnblutungen gebildet haben. Und die haben dann innerhalb von kürzester Zeit zum Tod geführt.
Ja, und bei einem dieser Schläge muss Angelika noch versucht haben, ihren Arm hochzureißen, um den Schlag abzuwehren. Die Waffe, erst hat die Polizei gedacht, das wäre ein Hammer gewesen oder sowas, die hat dabei die Hand getroffen und Angelikas Ehering komplett deformiert. Und auch daran, ja, kann man schon erahnen, wie heftig diese Schläge gewesen sein müssen.
Für die Familie war das natürlich ein totaler Schock. Der Mann und die Eltern, die hatten zwar jetzt endlich Gewissheit, was mit Angelika passiert ist, aber sie wussten jetzt eben auch endgültig, sie ist tot und da draußen läuft ein Mörder frei rum. Und wenn wir Pech haben, dann wird der Typ nie gefunden.
An der Leiche und an der Kleidung konnte man natürlich keine Fingerabdrücke mehr sichern. Das war ja alles über ein Jahr lang wirklich der Witterung ausgesetzt. Man war sich aber sehr schnell sicher, dass nur der Typ, der den Wagen gefahren hat, als Täter in Frage kommt. Denn dass nacheinander ein Mann das Auto klaut und ein anderer Angelika in einem Wald bei Fröndenberg tötet, das, haben die Ermittler gesagt, das ist total unwahrscheinlich.
Ja, das große Problem zu der damaligen Zeit war aber, es gab so gut wie noch gar keine DNA-Analysetechnik. Das Verfahren, das wurde 1984 von dem britischen Biologen Alec Jeffreys eher aus Zufall entdeckt. Der hat nämlich herausgefunden, dass jeder Mensch einen einzigartigen genetischen Fingerabdruck hat. Und gleichzeitig konnte er aber Verwandtschaftsverhältnisse nachweisen. Schon 4 Jahre später wurde in England dann der erste Doppelmörder mithilfe von DNA-Analysetechnik überführt. In diesem Jahr 1988 wurde das Verfahren auch dann in Deutschland strafrechtlich anerkannt. Aber trotzdem stand man im Fall Angelika, das ist ja nur wenige Jahre danach, noch ganz am Anfang.
Zum Glück hat man aber schon damals alle wichtigen Spuren gesichert und aufbewahrt. Das wurde zum Beispiel auch beim Fall Nicole Denise Schaller so gemacht. Die wurde ja 1993 umgebracht. Dazu haben wir übrigens auch eine sehr lange und ausführliche Folge. Da wurde der Täter dann nämlich auch erst viele Jahre später mit der DNA-Technik überführt. Und so war es am Ende auch in dem Fall, den wir euch heute mitgebracht haben.
Das war im Jahr 2000, also 9 Jahre nach Angelikas Ermordung. Da wurden erstmals Proben an das Landeskriminalamt geschickt. Man hatte ja diese 7 Zigarettenkippen aus dem Auto. Bisher, also nach den bisherigen Analysen, wusste man nur, dass die Kippen von ein und derselben Person geraucht worden waren und dass diese Person die Blutgruppe 0 hatte. Jetzt aber erhoffte sich die Polizei einen echten genetischen Fingerabdruck, den man dann mit bereits bekannten Straftätern abgleichen könnte, um vielleicht dann doch eine Spur zum Täter zu finden.
Und die Analysen beim LKA, die waren tatsächlich auch erfolgreich. Also es ist ihnen gelungen, diesen genetischen Fingerabdruck zu nehmen. Aber es hat weitere 5 Jahre gedauert, bis die Polizei damit angefangen hat, quasi nachträglich Speichelproben von bereits verurteilten Männern zu nehmen. Also diese Datenbank anzulegen, mit der dann eben verglichen werden kann. Und als sie diese Proben genommen haben, sind sie dann 2005 auch bei Angelikas Mörder gelandet. Natürlich ohne, dass sie das zu diesem Zeitpunkt dann wussten.
Diesen Mann, den sollten wir uns an dieser Stelle mal etwas genauer angucken. 2005, da war er 37 Jahre alt. Vater Bergmann, Mutter Hausfrau. Insgesamt hatte er noch 5 Geschwister, zu denen aber ja eigentlich kein Kontakt bestand.
Ja, wir könnten jetzt noch 1/2 Stunde darüber sprechen, was der denn schon alles an Vorstrafen angehäuft hatte. Körperverletzung, Diebstahl, Fahren ohne Führerschein. Keine wirklich schweren Straftaten, aber irgendwann macht's die Masse dann, Alte, einfach. Was genau bei diesen früheren Taten passiert ist, das spielt aber eigentlich keine große Rolle. Wir können aber ganz sicher festhalten, dass der Mann wirklich ein Krimineller war und dass er auch schon im Gefängnis gesessen hatte.
Er soll mehrere Beziehungen mit Frauen gehabt haben und in diesen, da ist er wohl auch oft gewalttätig geworden. Er hat keinen richtigen Job gelernt, sondern sich in der Regel Geld verdient, indem er Leuten an der Haustür ein Zeitungsabo aufgeschwatzt hat.
Das hat er übrigens nicht alleine gemacht, sondern immer zusammen mit mehreren anderen Männern und Frauen. Er soll zwischenzeitlich mit der Frau vom Chef seiner Zeitungsabo-Werbergruppe eine heimliche Affäre gehabt haben. Er soll mit den anderen Personen wie in so einer Art WG zusammengelebt haben. Und er galt als aufbrausend, als aggressiv und gewalttätig.
Und von diesem aufbrausenden und gewalttätigen Mann, dann nimmt die Polizei jetzt also eine Speichelprobe. Und plötzlich meldet der Computer einen Treffer und sagt, das ist der Typ, der die Zigaretten in Angelikas Auto geraucht hat. Und die Polizei beschließt dann, den Mann festzunehmen. Denn wir hatten ja eben schon erwähnt, nachweisen kann man ihm mit der DNA vielleicht erstmal nur, dass er in dem Auto gewesen ist. Spuren vom Tatort gibt es ja keine. Aber man hält es eben für sehr wahrscheinlich, dass der Mann aus dem Auto auch was mit dem Mord an Angelika zu tun hat.
Und so fahren dann 2 Polizisten raus zu seiner Wohnung. Da ist es schon das Jahr 2006, also ein weiteres Jahr ist vergangen, bis man sich sicher war, dass man den richtigen hat und dass man hier möglicherweise diesen Cold Case endlich aufklären kann. Die Beamten klingeln an der Wohnung des Mannes und sie sagen ihm, deine Vergangenheit hat dich eingeholt.
Und er reagiert erstmal gar nicht. Als die Polizisten ihm sagen, dass sie ihn mit auf die Wache nehmen wollen, da fragt er noch, ob er sich kurz die Haare waschen darf. Das erlauben die Beamten aber nicht. Sie wollen lieber ganz schnell los und so kommt's dann auch.
Es war später im Prozess immer so ein bisschen unklar, was die Polizisten ihm an der Haustür oder später auch auf der Wache genau gesagt haben, welchen Vorwurf sie ihm machen und warum sie glauben, dass er was damit zu tun hat. Der Verteidiger des Mannes dann später vor Gericht, Andreas Kost, der hat deshalb auch beantragt, dass alles, was sein Mandant in diesen ersten Gesprächen ausgesagt hat, nicht vor Gericht verwertet werden darf. Im Großen und Ganzen ist er damit aber nicht durchgekommen.
Die Polizisten haben den Mann auf jeden Fall belehrt. Sie haben ihm gesagt, dass es um ein Tötungsdelikt geht. Und, jetzt wird's entscheidend, sie haben ihm gesagt, wir haben deine DNA am Tatort gefunden.
Jetzt könnte man natürlich sagen, war denn das Auto wirklich ein Tatort in diesem Sinne? Denn sie haben diese DNA ja wirklich nur im Auto gefunden und am Tatort bzw. am Fundort der Leiche gab es ja gar keine Spuren. Und das hat der Anwalt natürlich auch immer wieder getan. Er hat immer wieder gesagt, das könnte doch nicht, das war doch ein falscher Vorhalt, das hat den Mandanten doch in eine falsche Richtung gelockt. Da haben die Richter aber gesagt, nein, für die Polizei war dieser ganze Komplex, also Auto und Leichenfundort, ein Tatort und deshalb sind die Angaben, die der Mann danach dann gemacht hat, für uns verwertbar.
Ja, und das, was er gesagt hat, das ist nicht nur verwertbar, das ist im Grunde so der einzige Hinweis darauf, was wirklich passiert ist.
Ja, man kann sogar sagen, ohne diese ersten Äußerungen bei der Polizei wäre dieser Mann wahrscheinlich nie verurteilt worden und schon gar nicht wegen Mordes.
Ja, als die Polizisten ihm gesagt haben, wir haben deine DNA, hat er nämlich irgendwann, auch ohne seinen Anwalt, angefangen zu reden.
Er hat nämlich den Polizisten gesagt, ach komm, ich habe damals mit so vielen gepennt, da kann ich mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Das heißt, dieser Mann glaubt, dass DNA am Tatort bedeutet, dass man Spermaspuren von ihm an der Leiche gesichert hat. Dass es sich in Wahrheit um die Zigarettenkippen aus dem Auto von Angelika handelt, das weiß er zu diesem Zeitpunkt nicht.
Und weil er glaubt, dass die Polizei etwas gegen ihn in der Hand hat, erzählt er dann ja auch mehr oder weniger bereitwillig seine Geschichte. Er sagt, dass er sich nur noch ein bisschen dran erinnert. Er sagt, ich habe sie bei Hertie gesehen, sie hat mir zugezwinkert. Ich bin dann rausgelaufen zu ihrem Auto im Parkhaus. Da hat sie mich gefragt, willst du nicht fahren? Wir sind dann zu einem Waldstück gefahren, ausgestiegen. Sie hat mir die Hose aufgemacht, ich habe ihr die Hose aufgemacht. Dann sei Angelika an ihm hochgesprungen und sie hatten angeblich Sex im Stehen. Dann sei er aber nach ein paar Sekunden schon fertig gewesen. Das Ganze war aber eine total wackelige Angelegenheit. Und dann sind sie beide umgefallen und dabei ist Angelika mit dem Kopf auf einem Baumstumpf geknallt. Als er Angelika dann da so bewusstlos auf dem Waldboden gesehen hat, da will er dann in Panik geraten sein und dann ist er wohl abgehauen.
Ja, und diese Geschichte, die kann einfach nicht stimmen. Und zwar aus mehreren Gründen. Also erstmal passt das überhaupt nicht zu Angelikas Wesen. Alle haben gesagt, sie war schüchtern und sehr korrekt. Sie hätte niemals mit einem anderen Mann angefangen, den sie gerade kennengelernt hat. Und sie hätte niemals einen Mann in ihrem Auto rauchen lassen. Das ist einfach völlig abwegig. Und er hat ja auch gesagt, dass sie ihm bei Hertie zugezwinkert hat. Und das kann auch nicht sein, weil Angelika eben nicht im Verkauf gearbeitet hat und da Kontakt mit Kundinnen und Kunden hatte, sondern sie saß im Büro. Also das kann auch nicht stimmen.
Und dann kommt noch dazu, dass die Leiche vollständig bekleidet war, als sie gefunden wurde. Bei der Obduktion wurde damals eindeutig festgehalten, Reißverschluss und Knopf der Hose waren geschlossen. Und das passt einfach nicht zu der Geschichte des Angeklagten, der ja gesagt hat, sie hat mir die Hose aufgemacht, ich habe ihr die Hose aufgemacht. Und er hat zu keiner Zeit eben gesagt, dass er sie hinterher, als sie dann bewusstlos nach dem Sturz auf dem Baumstumpf da auf dem Boden war, wieder angezogen hat und die Hose auch noch mit Reißverschluss und Knopf zugemacht hat. Und außerdem können die schweren Kopfverletzungen nicht von einem einzigen Sturz kommen. Es gab eindeutig drei unterschiedliche Bruchstellen am Schädel. Also da müsste Angelika schon dreimal aufgeschlagen sein. Und diese Brüche waren vor allem auch so massiv, dass ein Umfallen als Ursache absolut ausgeschlossen ist. Das haben Rechtsmediziner damals eindeutig gesagt.
Also wir können festhalten, die Geschichte des Angeklagten, die kann so einfach überhaupt nicht stimmen. Da konnte man sich echt sicher sein. Ja, das hat man ihm dann natürlich auch gesagt, so ey, die Geschichte, die kommt so nicht hin. Deswegen hat er sich dann noch eine andere Version der Geschichte überlegt. Da hat er nämlich zugegeben, der bewusstlosen Angelika mit einer leeren Sektflasche auf den Kopf geschlagen zu haben. Die soll einfach so im Wald herumgelegen haben. Und das stimmte tatsächlich auch. Eine solche Flasche war damals neben der Leiche gefunden worden. Allerdings gab es danach all der Zeit keine vernünftigen Spuren mehr dran.
Dass mit dieser Geschichte auch wieder irgendwas nicht richtig sein kann, das kann man aber dem entnehmen, weil er sagt ja, die lag da bewusstlos und dann habe ich noch mit der Sektflasche auf ihren Kopf eingeschlagen. Also ich habe gerade aktuell zwei laufende Prozesse hier am Dortmunder Landgericht, wo es um Schlägereien auf der Hammermeile, also dem Kneipenviertel in Hamm, geht. Die haben sich beide im Sommer 2023 innerhalb von 10 Tagen ereignet. Da ist einem Mann mit einer Bierflasche und einem Mann mit einem Bierkrug mehrmals auf den Kopf geschlagen worden. Diese beiden Fälle haben nichts miteinander zu tun. Sie sind nur quasi völlig baugleich. Diese beiden Männer sind schwer verletzt worden, haben schwere Schädelbrüche und Hirnblutungen erlitten. Aber die Verletzungen, die man bei Angelika und ihrem Schädel hinterher noch festgestellt hat, die sind viel, viel schlimmer. Das heißt, hier muss mit so großer Wucht zugeschlagen worden sein. Das macht man ja nicht dann einfach, wenn man sagt, da liegt jemand bewusstlos und ich will den jetzt vielleicht noch ein bisschen länger schlafen lassen. Da hier muss wirklich massiv zugeschlagen worden sein und das passt nicht zu dieser Geschichte.
Neben ganz, ganz vielen Ungereimtheiten steckt in der Geschichte des Angeklagten neben dieser Sektflasche, die es ja wirklich gab, allerdings ein anderer wahrer Kern, nämlich der Sex, den er mit Angelika hatte.
Ja, die Richter haben später gesagt, sowas erfindet man ja nicht, wenn es das gar nicht gegeben hatte. Also es wird hier tatsächlich zum Geschlechtsverkehr gekommen sein und es wird, wir kennen Angelikas Wesen, auch gegen ihren Willen zum Geschlechtsverkehr gekommen sein. Und deswegen gehen wir von einer Vergewaltigung aus.
Also wir haben jetzt die Zigarettenkippen aus Angelikas Auto, wo ja seine DNA dran ist. Und was ist eigentlich mit diesem Fingerabdruck, den ja auch die Spurensicherung in dem Auto gefunden hatte, an dem Anschnaller war es?
Ja, wir hatten es eben schon gesagt, der konnte damals, zu 1991, mit der damaligen Technik noch nicht so untersucht werden, dass er jemandem hätte zugeordnet werden können. Die Richter haben dann im laufenden Prozess noch ein neues Gutachten eingeholt mit modernerer Technik, halt 2006 und 2007. Und siehe da, auch dieser Fingerabdruck, das steht zweifelsfrei fest, der stammt von diesem Angeklagten.
Ja, und deswegen gehen die Richter am Ende davon aus, dass der Angeklagte Angelika an ihrem Auto überfallen hat. Dann ist er mit ihr weggefahren, also irgendwo vielleicht im Auto, vielleicht auch erst in Fröndenberg hat er sie vergewaltigt. Dann musste sie sich wieder anziehen, um das quasi zu vertuschen. Und schließlich hat er sie erschlagen, damit sie ihn nicht bei der Polizei anzeigt. Das war also ein klassischer Verdeckungsmord.
Die Geschichte, die klingt auf jeden Fall deutlich plausibler als alles, was der Angeklagte erzählt hat. Was hat der denn dazu gesagt, zu dieser Version?
Also der Angeklagte hat vor Gericht wirklich zunächst mal alles versucht, um von seinen ersten Angaben, die er ja bei der Polizei gemacht hat, dass er, wie er sagt, mit dieser Frau gepennt hat, wegzukommen. Er war im Gefängnis zusammen mit 3 anderen Männern in einer Zelle untergebracht und einem von diesen 3 Männern soll er auch erzählt haben, dass er sich unbedingt was einfallen lassen muss, um diese Spuren, die es da ja gibt, anders zu erklären.
Dieser Mitgefangene aus dem Gefängnis, der hat dann seiner Freundin einen Brief geschrieben und da stand drin, dieser Mörder hier in meiner Zelle, der macht mir Angst, der denkt sich ständig was Neues aus. Dieser Brief, der wurde dann natürlich bei der Postkontrolle abgefangen. Der Mitgefangene wurde als Zeuge geladen und er hat dann vor Gericht bestätigt, dass der Angeklagte ihm noch ganz andere Details verraten hat.
Zum Beispiel hat er ihm was zu den Kippen gesagt. Er hat gesagt, ich habe damals den ganzen Wagen von innen sauber gemacht. Ich habe alles abgewischt, damit keine Fingerabdrücke von mir zu finden waren. Aber die Kippen, an die habe ich einfach nicht gedacht. Da könnte ich mir heute noch eine für reinhauen.
Ja, und dieser Mitgefangene hat ja quasi dann mit seiner Aussage fast aus Versehen geholfen, einen Mord aufzuklären.
Naja, ich glaube, das hätte man auch ohne diesen Mitgefangenen durchaus geschafft mit diesen ganzen Spuren und allem, was wir ja jetzt schon geschildert haben. Aber klar, das war auch ein Puzzlestück, das dann am Ende dazu beigetragen hat, dass dieser Mordfall tatsächlich aufgeklärt werden konnte. Der Angeklagte hat, um von seinen Angaben aus den ersten Vernehmungen wegzukommen, dann auch noch gesagt, ja, bei dieser Befragung, da war ich überhaupt nicht zurechnungsfähig. Da hatte ich doch 40 Stunden lang nicht geschlafen und 2 Nächte durchgesoffen und auch noch Drogen genommen. Da sagen die Polizisten, die sind natürlich als Zeugen vernommen worden. Nee, davon haben wir aber auch nicht im Ansatz irgendwas mitbekommen. Der hat auch nichts geschildert in dieserlei Hinsicht. Und die Richter haben das dann ebenfalls als Lügengeschichte abgetan und haben weiterhin gesagt, wir verwerten diese Aussage. Es spricht überhaupt nichts dafür, dass diese Aussage irgendwie unlauter zustande gekommen ist, dass der Mann möglicherweise nicht vernehmungsfähig war.
Also er hat sich irgendwie immer tiefer in irgendwelche Lügengeschichten verstrickt.
Er hat sich immer tiefer verstrickt, das ist richtig. Und zu guter Letzt hat er dann noch gedacht, ja gut, dann beantragen wir jetzt eine meiner Schwestern im Prozess als Zeugin zu hören. Wohlgemerkt eine Frau, mit der Mann seit Jahren keinen Kontakt gehabt hatte. Die Schwester ist dann gekommen, die hat dann tatsächlich ausgesagt und sie hat in höchsten Tönen von ihrem lieben Bruder geschwärmt und gesagt, das, was der da bei der Polizei erzählt hat, das kann überhaupt nicht sein, das passt gar nicht zu seinem Wesen.
Ja, aber geholfen hat ihm diese Aussage ja überhaupt nicht.
Nee, auch nicht, dass diese Schwester den Richtern allen Ernstes noch gesagt hat, was ich Ihnen noch nicht verraten habe. Ich bin übrigens eine Seherin und ich habe gesehen, dass mein Bruder es nicht war. Es war nämlich ein Mann mit dunklen Haaren und nicht mit blonden Haaren.
Mhm. Ja, dann haben die Richter ihn bestimmt sofort aus der U-Haft rausgeholt, denke ich mal.
Ja, natürlich. Der ist seitdem ein freier Mann und hat noch richtig Haftentschädigung bekommen. Nein, natürlich nicht.
Ja, okay, aber mal im Ernst, wie war das eigentlich für dich so, bei so einem Cold Case im Prozess zu sein? Weil normalerweise sind ja die Verbrechen vielleicht ja ein halbes Jahr oder so her.
Ganz ehrlich, das ist schon was Besonderes. Das sind schon außergewöhnliche Fälle, weil halt wirklich so viel Zeit vergangen ist und weil da auch Angehörige ja auftreten, die lange Jahre in Ungewissheit gelebt haben, die viele, viele Jahre befürchtet haben, dass für dieses Verbrechen nie jemand verurteilt werden kann. Das hat tatsächlich eine ganz andere Qualität und das war was Besonderes. Und diese Verhandlung vor dem Dortmunder Schwurgericht, die ist ja jetzt auch schon viele Jahre her. Aber ich kann mich noch wirklich gut daran erinnern und vor allem eine Person sehe ich noch ganz genau vor mir. Das war damals schon ein älterer Herr, ein Freund von Angelikas Bruder. Der war jeden Tag, jeden einzelnen Verhandlungstag im Gericht und hat sich unter die Zuschauer gemischt und hat wirklich alles von der ersten bis zur letzten Minute verfolgt. Und er hat uns, wir haben ihn dann angesprochen mal in der Pause und gefragt, wer er denn ist und warum er immer da ist. Und er hat uns erzählt, dass er Angelika selbst nie getroffen hat. Er hat den Bruder von ihr Jahre nach dem Tod, Jahre nach dem Mord beim Motorradfahren kennengelernt. Der hat ihm dann die Geschichte von Angelika erzählt und seitdem hat dieser Mann, dieser Zuschauer wirklich alles über diesen Fall gesammelt und aufgeschrieben. Er hat Zeitungsartikel ausgeschnitten, er hat damals jeden Prozesstag schriftlich zusammengefasst und den Text dann auf seiner Internetseite veröffentlicht und er hat uns begründet, er hat gesagt, das bin ich Angelika und das bin ich auch ihrem Bruder schuldig. Und ich fand das wirklich total beeindruckend. Leider gibt es diese Internetseite heute gar nicht mehr, sonst könnte man das wirklich alles im Detail nachlesen. Denn der Mann ist mit seiner Seite mal auf einen anderen Server umgezogen, schreibt er auf seiner neuen Internetseite und dabei sollen dann alle Daten gelöscht worden sein.
Das ist wirklich schade, weil eigentlich wäre das nochmal, ja, spannend gewesen, sich das anzugucken, wie er das damals alles festgehalten hat. Am Ende des Prozesses haben dem Angeklagten all seine Lügengeschichten nicht mehr weitergeholfen. Die Richter waren fest davon überzeugt, dass er es war, der Angelika umgebracht hat. Das Urteil ist schließlich im September 2007 gesprochen worden. Die Richter haben den Angeklagten wegen Verdeckungsmordes zu lebenslanger Haft verurteilt.
Ja, und als True Crime Profis wissen wir, dass jetzt noch die Frage nach der besonderen Schwere der Schuld offen ist. Stellen die Richter die fest, ist es fast unmöglich, schon nach 15 Jahren einen ersten Antrag auf vorzeitige Entlassung zu stellen.
Ja, und bei dieser Entscheidung werden ja bekanntlich alle Dinge, die zugunsten des Verurteilten sprechen, mit denen, die gegen ihn sprechen, gegenübergestellt und dann eben abgewogen, was wiegt schwerer, wo müssen wir den Fokus drauf legen. In diesem Fall haben die Richter am Ende gesagt, wir stellen keine besondere Schuldschwere fest. Sie haben das erklärt damit, dass der Angeklagte bei der Tat noch sehr jung war, gerade mal 22 Jahre alt. Und es wird sich in ihren Augen um eine Spontantat gehandelt haben und seitdem ist sehr viel Zeit vergangen.
Es gab aber auch Dinge, die gegen ihn gesprochen haben, nämlich dass Angelika in den Stunden vor ihrer Ermordung wirklich große Angst gehabt haben muss. Vor allem aber, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat unter zwei laufenden Bewährungen stand und dass er Angelika vergewaltigt hat. Ohne diesen sexuellen Übergriff wäre ja kein Verdeckungsmord möglich. Trotzdem haben die Richter am Ende gesagt, nein, wir stellen keine besondere Schuldschwere fest.
Das heißt, der Angeklagte sitzt seit 2006, also seit fast 18 Jahren in Haft. Es ist also gut möglich, dass er in diesen Tagen, in diesen Wochen auf Bewährung freikommt. Er wäre dann jetzt 55 Jahre alt. Ja, er hat also, wenn man jetzt mal von einer normalen Lebenserwartung ausgeht, sogar noch ja ziemlich viele Jahre vor sich.
Ich finde irgendwie, dieser Fall ist durch die ganzen verschiedenen Geschichten, die er ja immer wieder erzählt hat, so ein bisschen wirr, so dass ich zwischendurch sogar dachte, oh, ist er es überhaupt gewesen? Weil es ist ja nun mal ein Indizienprozess. Aber er hat ja wirklich gerade in dieser ersten Aussage einfach Täterwissen preisgegeben. Also niemand konnte wissen, beziehungsweise die Polizisten haben ihm ja nicht gesagt, dass Angelika an Kopfverletzung gestorben ist, dass es eine Sektflasche gegeben hat, die da rumlag. Und auch das, was er dem Mitgefangenen erzählt hat, von wegen, ja, ich habe das alles sauber gewischt, das Auto, das wusste ja auch nur er.
Auch wenn es ein Indizienprozess ist und das wirklich lange her ist und Cold Cases immer so ein bisschen besonders sind, ist es, glaube ich, sehr unstrittig, dass das war. Also ich glaube, er hat da alles versucht, um die Wahrheit zu verdrehen, aber im Endeffekt kann es eigentlich nicht anders passiert sein. Auch wenn uns natürlich, anders als bei anderen Fällen, die Feinheiten fehlen, ist das Grundgerüst, glaube ich, sehr stabil.
Dass er was damit zu tun hat, das ergibt sich wirklich auch aus meiner Sicht absolut daraus, dass ja seine Spuren im Auto von Angelika waren und dass wirklich ausgerechnet an einem Tag einer sich das Auto klaut und da drin raucht und Spuren hinterlässt und ein anderer Mann zeitgleich die Besitzerin des Autos umbringt. Also das ist, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht so gut in Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber das ist unwahrscheinlich, Punkt.
Bei den DNA-Spuren musste ich direkt, das führt jetzt ein bisschen weg vom Fall, aber ich musste direkt an meinen Bio-Leistungskurs in der Schule denken, weil wir da genau dieses Thema lang und breit hatten, Genetik und wie macht man das. Und dann haben wir auch so Werte verglichen. Wir waren sogar mal bei Bayer in Bergkamen und haben aus, ich glaube es war Tomaten-DNA, die haben wir selber ausgewertet und selber uns das angeschaut. Und ich finde es total krass, dass diese Technik wirklich noch so jung ist, aber eben so ein riesiger Gewinn für die Kriminaltechnik ist. Also gut verhören und so mussten Polizisten schon immer, aber diese DNA-Technik, die ist wirklich ein echter Gamechanger gewesen, wie man heute neudeutsch sagen würde. Also das hat echt das ganze Ermittlungsspiel verändert und auch für Täter hat das ja irgendwie alles anders gemacht.
Ja, und wer weiß, was da in Zukunft noch kommt, was da in Zukunft noch möglich sein wird. Können wir alle jetzt nicht absehen, aber ja, vielleicht gibt es weitere Entwicklungen, wahrscheinlich oder sehr sicher gibt es weitere Entwicklungen, die dazu führen, dass wir noch viel mehr Fälle, auch vielleicht alte Fälle, aufklären können.
Ja, ich finde das eh verrückt, weil ich kann mich ja einfach an keine Zeit erinnern, wo nicht DNA eine große Rolle gespielt hat, wenn ein Verbrechen passiert ist. Und das hat ja eigentlich der Täter in diesem Fall ganz gut auf den Punkt gebracht. So von wegen, ja, ich habe natürlich nicht an die Zigarettenkippen gedacht. Nee, konnte er auch nicht wissen, dass dann eine Technik kommt, die ihn und viele, viele tausende andere überführen würde.
Ja, ich bin wirklich mal gespannt, wohin das noch führt, was Martin gerade gesagt hat, ne? Also jetzt zum Beispiel mit KI, was ist, wenn man irgendwann mal völlig zerstörte DNA rekonstruieren kann, sodass man irgendwie, da begebe ich mich weit aus dem Fenster, aber vielleicht ist es irgendwann mal möglich, dass man so Spuren, die eigentlich, wo man dachte, okay, da werden wir nie was rauslesen können, dass man die wieder vervollständigen kann. Und ja, mit DNA sind natürlich noch ganz andere Sachen möglich, ne? Man könnte schon heute wissen, ey, der Täter, der hat eigentlich braune Haare oder der ist eigentlich so groß und so. Und da wird es dann natürlich auch spannend, wie viel will man auswerten von solchen Spuren, die man findet.
Total. Man kann sogar Pflanzen-DNA analysieren und daraus dann Schlüsse zum Tatort ziehen. Das ist wirklich ein super spannendes Thema. Aber ich glaube, das wird jetzt auch zu weit führen. Wir bleiben lieber bei True Crime und gehen nicht zu sehr in die Wissenschaft. Weil bei mir zumindest ist Bio-Unterricht schon eine Weile her.
Aber mir erst.
Aber ich denke, wir können ganz guten Bogen zum Anfang dieser Folge schlagen, nämlich zu der Sonderkommission, die jetzt die Cold Cases bearbeitet. Die werden sicher diese Technik zum Einsatz bringen und ich bin mal gespannt, was die jetzt alles noch aufdecken. Da ich glaube, da kommen noch viele, viele spannende Fälle auf uns zu.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank, Martin, dass du uns diesen wirklich ja mysteriösen und spannenden Cold Case mitgebracht hast, der sich ja zum Glück, muss man ja sagen, dank der Technik am Ende dann doch noch aufklären ließ.
Wirklich zum Glück, ja. Habe ich gerne gemacht.
Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder und bis dahin, ciao.
Tschüss.
Ciao.
Und wenn ihr uns gerne mal ein Feedback geben würdet oder einfach mal eine Frage habt, was wissen wollt, dann schreibt uns gerne. Das geht am besten bei Instagram. Da heißen wir Ohne Bewährung. Wir freuen uns immer über Lob, Kritik, aber auch einfach über Anregungen. Und wir freuen uns natürlich auch über Bewertungen, also überall da, wo ihr uns halt hört, sei es jetzt bei Apple Podcast oder bei Spotify, bei YouTube. Lasst uns gerne ein paar Kommentare da oder ein paar Sterne.